Das Thema der Sommerpredigtreihe in diesem Jahr lautet Gottes Geist berührt, bewegt. Es geht einige Wochen lang, nicht 6 Wochen, aber heute und auch am kommenden Sonntag und dann nochmal Anfang September um dieses Thema, was wir so dringend brauchen und worauf niemand verzichten kann. Und ich will uns jetzt gleich ein paar Bilder zeigen, woran das deutlich werden soll, wenn eine Sache fehlt. Insgesamt so im Leben, würde ich mal sagen, aber auch in den Gemeinden und auch im Leben von uns Christen. Diese Bilder, die zeigen, dass einstmal das Leben getobt hat. Zahlreiche Freizeitparks gibt es in Deutschland, es gibt Badeanstalten, es gibt Krankenhäuser und ganze Industrieanlagen. Da tobte mal das Leben und heute sind das verlassene Orte. Da hat man mal Autoscooter gefahren, eine Achterbahn, verlassen und vegetiert vor sich hin. Marode Achterbahnen mit Moos bewachsene Riesenräder, zertrümmerte Buden erinnern nur noch ganz, ganz vage an lachende und fröhliche Menschen, die dort einmal ihre Zeit verbracht haben. Ein ganzes Erlebnisbad. Es war einst das erste Schwimmbad in den neuen Bundesländern. Ich glaube, 1993 gebaut, erst. 2009, wenige Jahre später, war Schicht im Schacht. Endgültig haben sich da die Türen geschlossen. Noch ein weiter zurück. Die sogenannten Beelitz-Heilstätten in Berlin, damals eine Vorzeigeklinik für Lungenheilkunde, heute eine heruntergekommene Ruine. Oder hier die alte Kokerei Hansa in Dortmund. Sie war einst die größte im ganzen Ruhrgebiet. Riesige Förderbänder, verrostete Leitungen, verrottete Schaltkästen erwecken hier noch den Eindruck, wie damals aus Steinkohle, Koks und Kokereigas hergestellt wurde. Es gibt so eine ganze Community, große Bewegung, die sich aufmacht mit Fotoapparaten und die diese Gebäude, diese verfallenen Gebäude besichtigen. Ja, überhaupt Gebäude, lange Zeit das Dauerhafteste, was Menschenhand erschaffen konnte. Früher Zeugen modernster Technologie, heute Relikte, die dem Zerfall ausgesetzt sind. Wer eine Kulisse für einen Horrorfilm sucht, der ist an diesen Orten richtig. Nicht selten behaupten Menschen, dass es hier spuken würde. Man nennt diese Orte Lost Places, verlorene Orte, verlassene Orte. Warum sind sie verlassen? Sie sind verlassen, weil das Leben selbst ausgezogen ist. Das Leben selbst. Manche Bilder, da vermutet man, das könnte eigentlich noch so wie jetzt sein. Man könnte sofort loslegen. Ich habe jetzt gehört, das Uferpalast in Stuttgart, aus und vorbei, wenn er Stuttgart reinfährt, ein Multiplex-Kino, da ist Schluss, da ist Ende Gelände. Da müsste man mal reingehen, da kommen sofort die Sprayer und sprühen dann ihre Sprüche. Das war's dann. Da war mal Entertainment, da war mal Unterhaltung, da war mal Leben und jetzt, da ist das Leben ausgezogen. Da haben sich die Lebensgeister zurückgezogen. Die Zukunft solcher Städten liegt im Ungewissen. Jetzt frage ich uns mal, können diese verlassenen Orte wieder zum Leben erweckt werden? Wohl kaum. Wenn die Finanzierung nicht mehr steht oder andere Gründe dagegen sprechen. Jetzt will ich uns eines sagen, der heutige Predigttext, der redet davon, dass genau das passieren kann. dass genau solche Situationen passieren kann. Wenn Gottes Geist noch einmal neues Leben einhaucht. Das ist mein Thema, mit dem ich heute und auch die nächsten Sonntage dann unterwegs sein werde. Ja, wenn Gottes Geist neues Leben einhaucht, dann geht es so zu wie an diesen Orten. Was in unseren Augen vergessen und verlassen ist, das kann durch Gottes Geist wieder zu neuem Leben erweckt werden. Und ich möchte diese eindrücklichen Bilder mal als Folie, als ein Vergleich verwenden, auch für die Situation der christlichen Kirchen und Gemeinden in unserem Land. Vielleicht auch für manche Situationen im Leben, wo man den Eindruck hat, da geht nichts mehr. Da bewegt sich nichts mehr. Da ist der Laden eigentlich tot und die Lebensgeister, das Leben selbst ist schon lange ausgezogen. Es könnte eigentlich sofort weitergehen, aber es fehlt das Entscheidende. Es fehlt Gottes Geist, der überhaupt Leben schafft. Ein Theologe hat mal über den Zustand der Christen und auch der christlichen Kirchen gesagt, das ist wie so ein gefrorener Wasserfall. So die Gemeinden, ja, und die Christen darin. Das ist wie ein gefrorener Wasserfall. Man spürt noch, da war mal was. Da war mal eine große Bewegung, ja. Da gab es mal ein Rauschen, dass man sich mal die Ohren zuhalten musste. Aber das sind erstarrte Formen. Was kann noch werden? Für die Gemeinden, vielleicht auch für manche verfahrene Situation im eigenen Leben. Glauben wir, dass aus der Gemeinde Jesu in Deutschland noch was Starkes, was Kraftvolles werden kann? Glauben wir das noch? Glauben wir, dass Gemeinde Zukunft hat? Glauben wir, dass wir für uns hier in Bietigheim Zukunft haben? Für die Kirchen, Gemeinden, für die Christen hier in dieser Stadt? Haben wir noch Hoffnung oder gar Sehnsucht danach? Glauben wir, dass die Menschen sich einmal drängen werden und in der Schlange stehen werden? Manche werden es nicht wissen, der Prophet Hesekiel im Alten Testament, der wurde auch mal so gefragt. Dem hat man diese Frage auch mal so gestellt. Hesekiel, der seinem Volk im Exil in der Gefangenschaft gepredigt hat, von ihm heißt es, dass eines Tages der Geist Gottes über ihn gekommen ist. Wie immer sich das anfühlt. Aber eines Tages sei der Geist Gottes über ihn gekommen. Und es heißt dann in Hesekiel in Kapitel 37, des Herrn Hand kam über mich und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld. Das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch. Und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin. Und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, Herr, mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir, Weissage über diese Gebeine und spricht zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, höret des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen. Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem, also Geist, Lebensatem geben, dass ihr wieder lebendig werdet und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war, und siehe, da rauschte es, als ich weissagte. Und siehe, es regte sich, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah, und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, Weissage zum Odem. Weissage, du Menschenkind, und sprich zum Odem. So spricht Gott der Herr. Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein überaus großes Heer. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Darum weissage und spricht zu ihnen, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will euch Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israels. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will euch meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will euch in euer Land setzen, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr. Liebe Gemeinde, was den Propheten Hesekiel in seinem inneren Erleben passiert ist, das lässt sich wohl am ehesten mit der Befreiung der Konzentrationslager im April 1945 durch die Amerikaner vergleichen. Wenige Tage vor Kriegsende öffnen die alliierten Truppen, die an der westlichen Front vorrücken, zahlreiche Arbeits- und Konzentrationslager, und die ganze Welt wird Zeuge des ganzen entsetzlichen Naziterrors. Erst als die Amerikaner die deutschen Lager entdeckten, enthüllt sich das ganze Ausmaß der nationalsozialistischen Grausamkeit. Amerikanische Truppen, sie gehen an regelrechte Leichenberge vorbei und durchschreiten tote Leiber. Dieses Totenfeld hier, das Hesekiel anschaut, anschauen muss, muss man ja sagen, das lag auch voller Totengebeine. Dort in dem südbabylonischen Tiefland, da waren die Hoffnung Israels begraben. Und vielleicht auch die vielen Tausenden von Deportierten, die nach dem Marsch in die Gefangenschaft und den Mühen der Anfangszeit verstorben waren. Das Volk Gottes kannte seine Herkunft, ja, sie wussten die Geschichten von Gott und seinem Geist. Sie wussten, dass dieser Geist dafür verantwortlich ist, dass es Leben gibt. Aber jetzt und heute und hier, in der damaligen Zeit, in den eigenen Reihen, da ging es zu wie auf einem Totenfeld. Ich glaube, es ist auch ein Bild für sterbende Gemeinden, für Menschen, die keine Lebenskraft mehr in sich verspüren, die toten Knochen, ein Bild für Christen, die einmal geglaubt haben, die einmal mit Gott unterwegs waren und die dann geistlich gestorben sind. Ja, sie haben ihr Leben ausgehaucht. Wenn man an einem Sterbebett steht und man spricht den Sterbesegen über einem Verstorbenen und man sieht ihn, dann sagen viele Angehörige, das ist nicht mehr dieser Mensch, so wie ich ihn kannte. Da verändert sich auch ein Gesicht, da verändern sich Gesichtszüge. Da ist der Lebensodem aus dem Körper gewichen. Der Körper verwest und verfallen, die Knochen, die einzigen Überreste, die noch zeigen, dass hier einmal Leben war. Hesekiel wird gefragt, meinst du, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Meinst du, dass Gottes Geist wieder neues Leben einhaucht? Meinst du das? Meinst du das? Für die Christenheit in diesem Land, für das eigene Leben, zu Hause in der eigenen Familie? Meinst du, dass es nochmal was wird? Das hat Gott immer wieder so gemacht, hat einfach Fragen gestellt. Gott stellt Fragen. Mit Fragen hat Gott immer wieder in die Geschichte eingegriffen. Sie bringen Menschen zum Nachdenken und auch zum Mitdenken. Gott sagt nicht einfach nur, er macht es jetzt mal, egal ob man das will oder nicht. Er fragt erst mal. Meinst du das? Er will es nicht ohne uns machen. Ohne unsere Hoffnung. Ohne unser Zutrauen. Will er es nicht machen? Offensichtlich nicht. Aber wenn Gott uns die Frage stellt, was antworten wir denn darauf? Meinst du das, dass Gott nochmal Platzkarten vergeben muss? Dass wir nochmal Platzkarten vergeben müssen, wer zuerst in den Gottesdienst kommen darf und wer erst um 11 Uhr bis um 11 Uhr warten muss? Ja, meinst du das, dass dieses Leichenfeld nochmal erwacht? Dieses Deutschland der Reformation, diese christliche Kirche und in ihr alle Gemeinschaften des Pietismus, alle Formen von Freikirchen? Meinst du, dass sie alle nochmal lebendig werden, spürbar lebendig, dass sich die Menschen danach drängen? Und was dann Hesekiel sagt, ist ja interessant, ja. Ich muss gerade mal sehen, Vers 3. Interessant, was Hesekiel darauf antwortet. Er sagt, Herr, mein Gott, du weißt es. Du wirst es ja schon wissen. Gute Antwort übrigens, oder? Also das heißt ja auf Deutsch, ich habe keinen Plan. Ich habe keine Ahnung, Herr. Das kann ich gar nicht wissen. Aber vielleicht weißt du es ja. Hesekiel selbst, er kann es sich nicht vorstellen. Er besitzt hier wohl eine Demut, die haben nur die Menschen wohl, die wirklich Gott begegnet sind. Demütig sind nicht die Leute, die meinen, sie könnten selber die Sache Gottes vorantreiben, den Karren aus dem Dreck ziehen. Demütig sind auch nicht jene, die den Kopf in den Sand stecken und den Bettel schon lange hingeschmissen haben. Das ist ja nicht Demut, das ist Resignation. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, und jetzt mach Folgendes. Weissage über diese Gebeine. Weissage über diese toten Gebeine. Ich meine, das muss man sich ja mal vorstellen. Stell dir das doch mal vor. Zu diesen Gebeinen zu sprechen, ob sich so etwas lohnt? Macht es Sinn, ob es einen Wert hat, zu Toten zu reden? Sollte man nicht besser weggehen und das Weite suchen, ganz rigoros? Ich will mir das wirklich für mich merken, als einer, der nun mal eben hier im hauptamtlichen Dienst gelandet ist, im Jahre 2023 und noch ein paar Jahre davor. Und vielleicht habe ich ein paar Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Gott in seiner Gnade gibt niemals auf. Niemals. Wenn Gott auffordert und aufruft, sprich zu toten Gebeinen, dann gibt es keine hoffnungslose Situation. Nie gibt er seine Leute auf, mögen sie auch noch so staubtrocken geworden und wie das Knochenfeld bei Hesekiel sein. Und ist es nicht so, wenn wir glauben, dass einmal alle Gräber geöffnet werden und wenn die Stunde kommt, dass die Toten hören, die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und leben werden, dann können wir getrost davon ausgehen, dass Gott auch uns und dieses Land und diese christliche Kirche darin nicht aufgegeben hat. Und darum sagt er, rede zu den Knochen. Ihr verdorrten Gebeine, das hier machen, erst einmal hören. Das ist das Entscheidende, hören. Wie oft sagt Jesus, selig ist, wer hört. Ich habe diese Woche, also auf erschreckende Weise, erlebt in meinem eigenen Leben, wie man selbst ganz akustisch Dinge falsch hören kann, falsch verstehen kann. Weil man so sehr eine Sache im Kopf hat und so darauf fokussiert ist, dass man das auch akustisch hört. Ich war auf einer Beerdigung, da hat sich der Pastor vorgestellt, wo er herkommt, und ich wusste ganz genau, der kommt aus Mannheim, Pastor aus Mannheim, und der ist jetzt aber vor kurzem nach Backnang gegangen. Und ich habe nur Mannheim, Mannheim, Mannheim gehört und habe dann, siehe da, bei der Beerdigung auch gehört, ich bin so und so Pastor in Mannheim. Er hat aber wirklich gesagt, ich komme aus Backnang. Hört sich das gleich an, Mannheim, Backnang, nicht so wirklich. Mit viel Fantasie. Ich war so darauf fokussiert, dass ich nichts, auch akustisch, nichts anderes mehr hören konnte und auch wollte. Das war für mich mal ein Ohrenöffner, ein Augenöffner, ein Herzensöffner. Wirklich neu zuzuhören, offen zu sein für Gottes Wort. Entscheidend ist eben, dass diese Stimme des Sohnes Gottes hier und heute schon gehört wird. Das ist auch die Verhärtung des menschlichen Herzens, ja. Das ist das Eingefahrene, das ist das Eingespurte. Wenn man nur noch das hören kann, was man hören will. Hans-Peter Wolfsberger, der Pfarrer, ehemaliger Direktor von der Liebenzeller Mission, der hat mal gesagt: Ich glaube, es gibt in einem Volk nicht viel Schlimmeres, als wenn es in sich eine tote Kirche von Jesus Christus hat. Wenn in einem Volk eine tote Kirche ist, die nicht mehr hört, was Gott sagt und die das auch nicht mehr sagt, was Gott gesagt hat. Es gibt kaum etwas Schlimmeres. Wenn die Leute, die den Himmel kennen sollen, den Weg dahin nicht mehr gehen. Wenn Menschen, die einen Bezug zur Ewigkeit haben und haben sollen, von dort nichts mehr empfangen. Er schreibt denn davon, wenn auch keine Kraftwirkungen nicht mehr ausgehen, die geschehen könnten. Das lösende Wort der Vergebung, das wirkungsvolle Gebet füreinander, das Hoffen, wie nur Christen hoffen können, das Trösten, das Helfen, das Heilwerden und das Loben. Es gibt nicht viel Schlimmeres als eine tote Kirche. Als Hesekiel aber diese Worte weissagte, wie ihm befohlen war, da raschelte etwas, ja. Da regte sich etwas, da entstand auf einmal ein Geräusch. Was ist das für ein Geräusch? Ich glaube, es ist ein Geräusch der Umkehr. Früher hat man Buße gesagt. Die Umkehr zu Jesus, eine grundlegende Veränderung des Lebens, so wie ein Falschfahrer herunter muss von der Autobahn, so soll der Christ, die Christin umkehren vom falschen Lebensweg. Das ist nicht nur ein oberflächliches Gott sagt Ja zu dir. Aber ich will auch zum Schluss ganz klar betonen, aus unserer Kraft geht es nicht. Ja, wir brauchen diesen Geist Gottes, dass aus diesen alten Häusern neues Leben erwacht und genauso auch aus unserem eigenen Leben und aus dem Gemeindeleben. Hesekiel, der hat das gemacht und zu den toten Knochen gesprochen. Und dann kann es passieren, dass Geschwister nach jahrelangem Streit wieder Frieden machen, sich wieder die Hand geben können. Dass einer jahrzehntelang in die Gemeinde kommt und auf einmal wird ihm bewusst, dass er die ganze Zeit ja ohne Jesus gelebt hat. Aber wie gesagt, wir können das nicht machen. Und deswegen will ich an das Ende der Predigt auch mal dieses Bild hier stellen. Es wird immer wieder verwendet, dass man als Gemeinde auch im eigenen persönlichen Leben doch sehr viel tun kann. Ja. Den Wind, die Windrichtung kann man nicht beeinflussen, man kann aber das Segel setzen. Man kann rudern, wenn Ruder dran sind. Man kann vieles andere machen, man kann auch delegieren. Du gehst mal dahin, ich gehe mal runter in die Kombüse, lass es mir gut gehen oder was auch immer. Ist alles richtig. Nur an einer Stelle, da hakt es. Es geht davon aus, dass der Wind weht. Ja. Und was ist, wenn der Wind, Odem, Gottes Geist, man kann es auch als Wind übersetzen, was ist denn, wenn er nicht weht? Wenn wir alles tun und der Wind weht nicht. Jemand hat mal so dieses Bild gebraucht, um die Lage zu beschreiben und hat dann so aufgerufen, relativ salopp. Dann warten wir mal ab, oder? Bis er wiederkommt. Nicht, dass wir untätig sind in der Zeit, aber erwarten wir es und verkündigen es den Menschen. Sagen wir es ihnen zu und sagen wir es uns immer wieder zu. Nie die Hoffnung aufgeben. Nie bei den Knochen bleiben. Da kann noch mal was draus werden. Man kann den Geist Gottes nicht selber machen, aber wenn er nicht kommt und spricht, dann wird es nichts. Aber wenn er ins Werk kommt, wenn er sich der Worte bemächtigt, dann haucht auch er uns neues Leben ein. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, du hast uns versprochen, dass du uns den Geist gegeben hast. Du hast versprochen, dass dieser Geist wehen will. Du weißt, wie schnell wir ein Totenfeld sind, wo wir nur noch trockene Knochen sind, wie schnell Lebenskraft aus uns herausweichen kann, wie schnell auch die Puste bei uns ausgeht. Herr, wir stehen heute Morgen vor dir und wir bitten dich um deinen guten Geist für uns. Schenk, dass dieser Geist neues Leben einhaucht. Ja, immer wieder natürlich bei uns in der Gemeinde, aber wir wollen auch den Blick über den Tellerrand vollziehen und wollen darüber schauen und wollen auch einstehen und bitten für deine Gemeinde, für deine Kirche hier in diesem Land. Herr, erbarme du dich, schenk du, dass dein Geist neues Leben einhaucht. Du kennst all die Gleichgültigkeit, du kennst all die Ignoranz, du kennst auch all die eigenen Fehler, die eigenen Versäumnisse, Schuld und Sünde, die passiert ist, auch in christlichen Kirchen. Herr, du siehst all das und wir bitten dich, erbarme du dich neu, dass Christen sich aufmachen und sich öffnen und warten auf deinen Geist, dass du das Entscheidende tust, auch in unserem eigenen Leben. Wir bitten dich für uns persönlich, dass wir auch mit dem, was so vertrocknet ist, wo es kein Vor und Zurück gibt, dass wir das dir neu hinlegen. Und wir wollen jetzt in einer Zeit der Stille das auch nutzen und wollen auch unser, ja im übertragenen Sinne, unser Totenfeld, wollen wir Gott anbefehlen und ihm hinlegen, dass er nochmal was draus macht. Wir beten weiter mit den Worten, die Jesus selber uns gelehrt hat, zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und in diesem Sinne geht hinein unter Gottes Segen in die neue Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.